Theatervorstellungen live beschrieben für Blinde und Sehbehinderte. Berliner Spielplan Audiodeskription.
Willkommen zum 17. Theaterclub des Berliner Spielplan Audiodeskription. Im Mai, also das Theatertreffen steht vor der Tür. Im Mai ist es mal wieder soweit. In den letzten Jahren wurden mindestens immer 3 Stücke mit Audiodeskriptionen gezeigt. Und das ist doch ein toller Anlass, um sich mal anzuschauen, wie es so generell mit Kulturveranstaltungen in Berlin und Inklusion so bestellt ist. Das Theatertreffen ist Teil von den Berliner Festspielen. Das ist eine große Institution, die ganzjährig Kulturveranstaltungen in allen möglichen Genres organisiert und realisiert und unter anderem auch das Theatertreffen. Und da stellt man sich doch einmal die Frage, wie ist es mit der Inklusion bestellt? Und dazu kann hoffentlich unser Gast eine umfassende Antwort geben. Zu Gast haben wir heute den Intendanten der Berliner Festspiele, Matthias Pees. Es freut mich, dass Sie da sind.
Hallo.
Hallo. Ich bin Lavinia Knopp-Welling, eure Moderatorin. Ich würde gerne erstmal immer gerne etwas Persönliches über Sie wissen. Und zwar in dem Fall habe ich gelesen, Sie haben ja schon sehr lange mit Theater zu tun und sind als freier Journalist gestartet, haben Theaterrezensionen geschrieben. Wieso Theater?
Ach, ich habe Theater eigentlich seit meiner Schulzeit Narren gefressen, wenn man so will. Also ich fand das einfach ein tolles Medium, um Dinge nochmal jenseits von einfach nur Sprache auszudrücken, Gefühle auszudrücken vielleicht. Also das hat mich, glaube ich, das hat mir unheimlich viel gegeben, als ich selber irgendwie so 15, 16 war. Ich habe ganz viel Theaterstücke besucht, auch außerhalb von der Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Das ist Osnabrück, so eine mittlere deutsche Große- oder Kleinstadt, je nachdem, wie man das inhaltlich einschätzen will. Konnte ich irgendwie wegfahren, konnte mir Sachen angucken und habe dann als Journalist gearbeitet und als Journalist sehr schnell mich darauf so kapriziert, halt das zu beschreiben, was ich in diesen Theateraufführungen so erlebt habe. Und das habe ich ein paar Jahre gemacht, parallel zum Studium auch. Und dann bin ich irgendwann im Theater gelandet, weil ich so viele Theaterleute kennengelernt habe und das, was die machten und wie die das machten, spannend fand. Und für mich sich da irgendwie einfach neue Welten eröffnet haben. Und dann, so bin ich dann da gelandet. Und dann habe ich lange Zeit als Theaterdramaturg gearbeitet. Also das heißt, in Theatern wie hier in Berlin in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz oder später auch in Hannover am Theater. Da macht man halt quasi das Programm und sitzt in den einzelnen Produktionen als Produktionsdramaturg dabei. Und dann habe ich angefangen, Festivals zu machen. Ich habe ein paar Jahre im Ausland gelebt und da so als Theaterproduzent gearbeitet für internationale Projekte. Und dann bin ich zurück nach Europa gekommen, habe wieder bei den Wiener Festwochen gearbeitet, auch im Schauspielprogramm. Und dann 2013 die Leitung vom Künstlerhaus Musentum übernommen in Frankfurt am Main. Das ist ein Produktionshaus, internationales Produktionshaus der freien Szene. Und seit vorletztem Jahr bin ich hier in Berlin bei den Festspielen.
Das ist ein Lebenslauf, würde ich mal sagen.
Ja, also ich meine, wenn man das Foto sehen würde, was mein Zoom immer einblendet, wenn ich die Kamera ausmache, dann würde man mir auch schon ein paar graue Haare ansehen. Ein etwas gesetzteres und fülligeres Gesicht mit einer lustigen intellektuellen Brille und einem Hemdkragen. Also das sieht so halb freundlich, halb seriös aus. Ich bin weiß und ansonsten, wenn nicht grau, dann so mittelbraunhaarig.
Das ist nett, dass Sie das so zugeben. Wir sind ansonsten als Blinde und Sehbehinderte ein sehr dankbares Publikum, würde ich mal sagen.
Danke.
Man stellt sich ja immer vor, dass, oder ich stelle mir wenigstens vor, dass man als Intendant eine sehr wichtige Rolle innehat. Könnten Sie mir sagen, was man da so den ganzen Tag macht? Zum Beispiel, wie sieht ein normaler Montag bei Ihnen aus?
Ach, ein normaler Montag, ich weiß nicht, ob der schon alles fasst, was man als Intendant so machen muss, aber ein normaler Montag sieht eigentlich so aus, dass ich mich morgens mit meiner Referentin treffe und dann mit unserer künstlerischen Betriebsdirektorin und dann mit dem Direktionsgremium der Berliner Festspiele aus den verschiedenen Abteilungen sitzen da Menschen zusammen. Und damit ist der Vormittag eigentlich schon ausgefüllt und dann geht man runter in die Kantine und hofft, dass es da was Gutes zu essen gibt und danach habe ich montags eigentlich möglichst immer einen freien Nachmittag. Frei heißt aber nicht, dass ich da nicht arbeiten muss, sondern eben, dass ich da Termine verabreden kann mit Leuten, die jetzt nicht in so einem allgemeinen Jour-Fix-Routine-Modus sind. Und die allgemeine Aufgabe als Intendant in so einem Betrieb ist natürlich erstmal, dass man der Betriebsleiter ist. Also man ist für die ganze Mannschaft verantwortlich und was die so den ganzen Tag machen und ob es ihnen dabei irgendwie gut oder schlecht geht, das fällt am Ende des Tages normalerweise auf den Intendanten zurück. Und zugleich ist die Aufgabe stärker im künstlerischen Bereich als im administrativen Bereich angesiedelt. Das heißt also, ich bin einer von zum Beispiel für die Berliner Festspiele zuständigen zwei Geschäftsführenden und eben für den künstlerischen Teil. Das heißt auch ein bisschen für das, ja, die Oberverantwortung für das Programm zuständig.
Ja, das
Habe ich
klingt so
Ihnen
ein bisschen wie der
erklärt, Martha?
König, der König über das Reich der Berliner Festspiele.
Ja, außer dass wir nicht ganz so aristokratisch organisiert sind. Ich würde nicht abstreiten, dass der Betrieb hierarchisch organisiert ist. Das ist schon richtig, aber es ist trotzdem noch mal was anderes. Also wir haben, glaube ich, eine ganz gute Unternehmenskultur. Auch schon lange vor meiner Zeit ist die angefangen worden zu entwickeln. Wird immer mal wieder natürlich auf die Probe gestellt, glaube ich, wie immer in so Betrieben und hierarchischen Strukturen. Aber ich glaube, wir sind doch stärker mitbestimmungsorientiert, als das jetzt eine normale Autokratie oder aristokratische Struktur wäre.
So als Außenstehende finde ich es ein wenig, ist es ja auch so ein bisschen schwierig, diese so eine große Organisation, so eine Institution zu fassen. Sie haben schon über die, ja, dass es hierarchisch aufgebaut ist und was Ihre Aufgaben sind, gesprochen. Können Sie noch ein bisschen was dazu sagen, wie diese Institution, wie die Berliner Festspiele aufgebaut sind? Wer ist da? Wer arbeitet da? Was gibt es da für Bereiche?
Also die Berliner Festspiele sind ja ein ganz traditionsreicher Laden, der in West-Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde, so ein bisschen als Gegenbewegung zu den Ost-Berliner Kultur- und Jugendfestivals, die es da gab. Also zwar am Anfang, glaube ich, ganz ideologisch gemeint. Und seit vielen Jahren, beziehungsweise von Anfang an, gehören da einzelne Festivals in diesen Bereich der Berliner Festspiele rein. Zum Beispiel das Berliner Theatertreffen, von dem eben schon die Rede war. Aber auch das Berliner Jazzfest, das am Anfang zwar selbstständig war, aber dann in den 70er Jahren zum Teil der Festspiele wurde, gehört dazu. Von Anfang an gehörte auch die Berlinale dazu, die Berliner Filmfestspiele, die mittlerweile so ein eigenständiger Geschäftsbereich in unserem Gesamtbetrieb sind. Das Musikfest Berlin ist so ein Nachfolgefestival der Berliner Festwochen, die es auch viele Jahrzehnte lang im vergangenen Jahrhundert gab, von 50er Jahren an. Also ein großes Orchesterfestival, das wir jedes Jahr im September, Ende August, Anfang September in der Berliner Philharmonie und gemeinsam mit der Stiftung Berliner Philharmoniker veranstalten. Dann haben wir ein Festival für zeitgenössische Musik. Das heißt Märzmusik. Das gibt es auch schon länger, als es diesen Titel gibt, denn es ist eine Übernahme aus Ostberlin gewesen, wo es eine Biennale für neue Musik gab. Und wir haben jetzt dieses jährliche Festival, was jetzt auch im kommenden Monat wieder im Haus der Berliner Festspiele und in anderen Orten in Berlin stattfindet. Wir haben vier Festivals für junge Künstlerinnen und Künstler, also ein bisschen, ich würde noch nicht mal sagen den Nachwuchs, sondern für Schülerinnen und Schüler oder Menschen im Alter zwischen 10 und Anfang 20. Das sind Bundeswettbewerbe, wo man sich also aus ganz Deutschland drauf bewerben kann in den Bereichen Theater, Tanz, Literatur und Musik. Wir nennen das Treffen Junge Szene, die finden auch bei uns statt und sind Teil der Berliner Festspiele. Und wir haben ja hier in Berlin zwei Häuser. Das Haus der Berliner Festspiele, das ist die alte Freie Volksbühne, also ein Theater an der Schaperstraße in Wilmersdorf und den Gropiusbau, das Ausstellungshaus, das große Berliner Ausstellungshaus an der Niederkirchner Straße gegenüber dem Abgeordnetenhaus, also an der Grenze zwischen Mitte und Kreuzberg. Auch dort machen wir ganzjährig Ausstellungen, haben ein, ja, also, glaube ich, sehr aufregendes Programm mit zeitgenössischer Kunst, vor allen Dingen dort am Start. Und ja, das ist quasi unser zweites Haus, wenn man so will.
Ja. Wir haben einen Theaterbeirat, bestehend aus blinden und sehbehinderten Theaterinteressierten. Und der trifft sich einmal im Monat, wenn es so gut ist. Wir haben einige davon heute auch als Gäste dabei. In unserem letzten Theaterbeirat kam der folgende Satz: Die Audiodeskription ist für uns wie die Rampe für die Rollstuhlfahrer. Wenn ich das mal als Hintergrund nehme, was ist, was würden Sie sagen, ist Ihre, haben Sie überhaupt eine Vision für die Inklusion für die nächsten Jahre für die Berliner Festspiele? Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass das Theatertreffen einige Audiodeskriptionen zeigt. Wie sieht es mit den Berliner Festspielen generell aus? Jetzt hauptsächlich im Hinblick natürlich auf blindes und sehbehindertes Publikum.
Ja, ich würde mal sagen, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Also wir haben ja tatsächlich, mal abgesehen davon, dass mir gar nicht groß bekannt ist, habe ich eine echte Bildungslücke, glaube ich, inwieweit es solche Formate von Audiodeskription auch für Musikfestivals schon gibt. Da würde man ja landläufig und vermutlich irrigerweise denken, ist doch super, da muss man ja vor allen Dingen hören. Ich finde das nicht richtig. Ich glaube, dass auch ein Konzerterlebnis natürlich sehr vielseitig und mit vielen Sinnen möglich ist. Aber im Bereich von Theater, Theatertreffen, das wurde ja schon gesagt, haben wir es bisher leider nur geschafft, diese drei Aufführungen pro Theatertreffen-Ausgabe mit Audiodeskription zu versehen. Das ist uns gelungen mit Unterstützung von der Paul und Charlotte Kniese Stiftung und von der Herbert Funke Stiftung. Und was uns eben bisher noch nicht gelungen ist, dieses Angebot auszubauen. Es sind ja 10 bemerkenswerte Aufführungen, die eingeladen werden. Und viele von diesen Produktionen sind aus dem Bereich des klassischen Schauspieltheaters. Es gibt aber auch durchaus immer wieder welche, die mehr performativ sind, die stärker tänzerische Elemente haben. Also alle diese Bereiche, die im Bereich der Audiodeskription, so wie ich die kennengelernt habe, glaube ich, sehr herausfordernd und toll sind. Und das ist, ja, da kann man ja rein rechnerisch sagen, da fehlen ja 7. Und das würde ich auch sagen, die fehlen noch. Und das ist eine Aufgabe, die wir für die Zukunft, glaube ich, irgendwie haben. Wir haben auch eine neue Performing Arts Season gestartet im Haus der Berliner Festspiele. Das knüpft an die Tradition, dass auch große Gastspiele der darstellenden Kunst, Tanz, Theater, Performance im Haus der Berliner Festspiele ja immer gezeigt worden sind und von den Berliner Festspielen auch immer wieder nach Berlin geholt worden sind. Und auch hier sind wir in diesem Bereich überhaupt noch nicht an einem Punkt, wo wir finden, dass das ein adäquates und schon ausreichendes Angebot ist. Aber wir merken auch, sowohl bei der Finanzierung solcher Audiodeskriptionen als auch bei der Arbeit damit, dass man einen langen Atem braucht. Also, dass es auch nicht reicht, punktuell mal sowas anzubieten und zu hoffen, dass dann das alle sofort merken und jeder weiß, super, da gehen wir hin.
Ja, das ist ein guter Stichpunkt. Auch die Finanzierung, gibt es denn ein Budget?
Also was wir mittlerweile schon tun, ist, dass wir in unseren Projektbudgets Budgets für gerade insbesondere für Audiodeskription einstellen. Wir arbeiten aber auch zum Beispiel im Gropiusbau mittlerweile für Menschen, die eingeschränkt hören, mit verschiedenen, ja, also auch dauerhaft mittlerweile etablierten Formaten, wie eben Führungen in deutscher Gebärdensprache und sogar auch in russischer und ukrainischer Gebärdensprache. Also wir versuchen halt tatsächlich auch so ein bisschen, kommt vieles davon über die Qualifikation und Erfahrung auch der Mitarbeitenden, die wir in die einzelnen Bereiche bekommen, hinzu. Wir versuchen sozusagen erstmal da, wo wir das Gefühl haben, da können wir jetzt wirklich auch qualifiziert und mit einem längeren Atem was anbieten, solche Angebote herzustellen. Was ich mit dem langen Atem meine, ist sozusagen so wie ich es gerade beschrieben habe, fallen die Aktivitäten der Berliner Festspiele ja ganz schön auseinander. Also das ist wie so ein Multiplex von ganz verschiedenen Sachen, auch zum Teil sehr unterschiedlichen Publikumsstrukturen und Zielgruppen, von eben ganz jungen Leuten bis ja Menschen, gerade zum Beispiel beim Jazzfestival, die wirklich irgendwie auch seit vielen Jahrzehnten schon Jazzfest sind und Jazzfans sind. Also das heißt, wir haben eine sehr unterschiedliche Altersstruktur, aber wir haben auch sehr unterschiedliche Disziplinen und damit auch sehr unterschiedliche Interessensgruppen dabei. Und ich glaube eben, dass man solche Angebote als Institution ja festivalübergreifend, programmbereichsübergreifend versuchen muss zu etablieren und anzubieten. Und gleichzeitig haben wir Festivalbudgets, Projektbudgets. Manche Projekte sind wirklich nur als Einzelprojekte finanziert. Das heißt, ich muss dann jedes Mal wieder ein neues Budget aufstellen, jedes Mal wieder sozusagen die unterschiedlichen Menschen, die solche Projekte an den Start bringen, mit diesen Fragestellungen ja im schlimmsten Fall konfrontieren und im besten Fall, und ich glaube auch, das ist mittlerweile der Regelfall, zu versuchen, dazu zu bringen, quasi Standards, die wir als Gesamtinstitution, als Kulturanbieter hier in Berlin irgendwie anbieten wollen, langfristig sozusagen so auf die gemeinsame Linie zu bringen.
Heißt das, dass das, wenn die Intendanz wieder wechselt, dass das dann auch ganz leicht wieder über den Haufen geworfen werden kann?
Ich glaube das nicht. Ich glaube, das ist kein reversibler Vorgang, sondern das ist, und das ist auch übrigens nichts, was ich einfach mitgebracht hätte und was vorher nicht bei den Berliner Festspielen existiert hätte, sondern das ist ein Prozess, glaube ich, von wachsender Bewusstheit dafür, dass man inklusiver, dass auch die Kulturangebote inklusiv sein müssen. Und da glaube ich ehrlich gesagt eher an einen gesellschaftlichen Prozess, der auch im Kulturbereich langatmigeren Niederschlag findet und weniger daran, dass das tatsächlich jetzt von mir als Person oder auch von anderen Einzelpersonen abhängt. Was ich glaube, was diese Prozesse stark voranbringt, ist, wenn Menschen, die selber mit einer Einschränkung oder einer Behinderung oder mit Erfahrungen in diesem Bereich, die sie vielleicht woanders gesammelt haben oder Workshops, Schulungen, Fortbildungen, die sie in diesem Bereich gemacht haben, spezialisierte Menschen, die sich mit diesen Fragestellungen und Herausforderungen auch professionell beschäftigt und weitergebildet haben, dass die in dem Betrieb tatsächlich einen Unterschied machen, weil sie das aus einer Erfahrung mit einbringen können und weil man auch weiß, dass mit ihnen sozusagen eine Kontinuität von solchen Maßnahmen und solchen Angeboten besser gewährleistet werden kann.
Nun haben Sie ja bestimmt auch, also Sie haben ja auch Gastspiele, bei denen Sie nur indirekt an Ihrem Haus darauf aus, also von sich aus Einfluss darauf nehmen können, wie stark Ihre eigenen MitarbeiterInnen sensibilisiert sind. Zum Beispiel, wo immer wieder Probleme auftauchen, zum Beispiel bei Theatern, zu denen ich selber gegangen bin, ist die Kasse, dass oft selbst bei Theatern, wo Audiodeskription bereits etabliert ist, zum Beispiel die Kassenmitarbeiterinnen nicht Bescheid wissen und es dann oft daran scheitert, zum Beispiel, wenn man anruft, es sollte eigentlich eine Audiodeskription geben, aber die KassenmitarbeiterInnen wissen nicht Bescheid. Was können Sie oder tun Sie vielleicht auch schon dafür, dass Ihre eigenen Mitarbeiter immer sensibilisiert sind?
Also für uns ist das ja tatsächlich vielleicht noch ein bisschen einfachere Situation, weil wir ein ganz großes Ticket-Office haben, das für unsere gesamte Organisation, also die Berliner Festspiele sind Teil der Kulturveranstaltungen des Bundes, zu dem auch noch das HKW und die Berlinale gehören. Und das wird ganz zentral von einem Ticket-Office bedient und dieses Ticket Office ist Teil von unserer Organisation und das ist für alle inklusiven Angebote, die wir versuchen zu machen und zu verbessern, eine total zentrale Schaltstelle. Die sind da sehr, sehr im Bild und auch Teil von allen Entwicklungsprozessen, die wir in dieser Hinsicht tun und eigentlich sehr kompetente Auskunftgeber. Ich will nicht ausschließen, dass auch schon mal jemand eine schlechte Erfahrung gemacht hat mit unzureichender Information. Aber ich glaube, dass wir eigentlich da jetzt nicht ganz hinten in der Schlange stehen von dem, was wir da anbieten können.
Ich habe noch einige Fragen zum Theatertreffen. an sich, das geht jetzt ein bisschen weg von der, na, oder vielleicht auch nicht. Ich finde es interessant, dass letztes Jahr wurde das Theatertreffen ja von 4 Personen geleitet. Die Aussage war, dass der Grund dahinter die Diversität war. Dieses Jahr ist es wieder nur eine Person. Woran liegt das? Diversität nicht mehr so auf dem Plan?
Ja, also wir haben ja, glaube ich, schon ein bisschen spezifischer mit dieser Viererleitung, die ich berufen habe, mit meinem eigenen Amtsantritt vor anderthalb Jahren.
Ja.
Da haben wir schon so ein bisschen spezifischer quasi eigentlich eine programmliche Ausrichtung gesucht, als dass es nur um Diversität gegangen wäre. Es ging dabei vor allen Dingen darum, ob man es schaffen kann, das Theatertreffen nochmal anders zu öffnen nach Mittel- und Osteuropa, also in unsere nicht deutschsprachigen Nachbarländer im Osten von Deutschland und auch im Osten von Österreich, also eigentlich in dem, was wir eben Mittel- und Osteuropa nennen und wo wir ja ähnlich Theater produzieren, nämlich mit so einem Repertoiresystem, festen Ensembles, das, was wir so landläufig Stadt- und Staatstheater nennen. Und darüber kam eine vierköpfige Leitung, die diese Erweiterung realisieren sollte, zustande. Und wir haben dann im ersten Jahr gemerkt, dass das in dieser Konstellation und mit dieser Absicht nicht funktioniert hat, aus verschiedenen Gründen. Eine ist sicher auch, dass das Theatertreffen für die Berliner Festspiele quasi das Anspruch, also auch ohne, dass es eine Öffnung und eine Erweiterung Richtung Mittel- und Osteuropa gibt, schon ein so alle Kapazitäten ausschöpfendes Festivalprogramm ist, wo wir innerhalb von 2,5 Wochen eben diese 10 oft sehr großen Aufführungen überwiegend eben nach Berlin bringen und in Berlin zu einem Gastspiel bringen, dass das tatsächlich sozusagen dadurch der schwierigste Zeitpunkt ist, an dem man noch weiteres Programm und noch zusätzliche Künstlerinnen und Künstler hierher bringen kann, alle unsere Kapazitäten auch nicht nur was unsere Räumlichkeiten und unser eigenes Personal angeht, sondern auch was die finanziellen Möglichkeiten des Theatertreffens anging, sind da schnell erschöpft. Und nun ist es wieder so, wie es eigentlich lange war, dass eine Person das Theatertreffen leitet. Ich würde dies jetzt quasi im Hinblick auf die Frage, sollten Leitungen kollektiv sein oder sollten Leitungen von einer Person gemacht werden, nicht zu sehr, ich würde das nicht zu sehr quasi zu so einer ideologischen Frage machen an der Stelle. Kollektivleitungen können funktionieren und nicht funktionieren und Einzelpersonen können eine Festival oder eine Institution gut leiten oder schlecht leiten. Da gibt es, glaube ich, in beiden Bereichen viele Erfahrungen in beide mit, ja, in positiver wie in negativer Hinsicht.
Ja. Mich würde noch bei dem im Stichwort Theatertreffen interessieren, also abgesehen davon, dass es jetzt Stücke mit Audiodeskription gibt und das Theatertreffen damit auch für blinde und sehbehinderte Menschen zugänglich ist. Die Theaterauswahl, die wird ja, wie ich gelesen habe, von 7 KritikerInnen getroffen. Mhm. Und da frage ich mich, wenn wir jetzt davon ausgehen, wieder auf Diversität gucken, wie wahrscheinlich wäre es, dass blinde und sehbehinderte KritikerInnen Teil dieses Teams sind? Denn das würde ja wiederum voraussetzen, dass die Theaterstücke in Deutschland, der Schweiz und Österreich generell inklusiver werden. Da würde mich einfach nur Ihre Gedanken dazu interessieren.
Ja, also mich interessiert und ich glaube uns alle interessiert die Zusammensetzung dieser Jury, wie glaube ich die Zusammensetzung aller Jurys, die in wie in diesem Fall über ein Programm oder in anderen Fällen über Besetzungen von Positionen oder Preisvergaben oder so entscheiden. Da interessiert uns alle, glaube ich, eine stärkere Diversität in jeder Hinsicht sehr. In dem Sinne, als dass das natürlich am interessantesten ist, wenn sich die Vielfalt, in der wir auch gesellschaftlich leben, darin widerspiegelt. Nun ist es kein Geheimnis, dass der Kulturbereich auf sehr traditionellen Formaten von Kultur basiert und auch der Reichtum der Kulturlandschaft ganz besonders darauf basiert, dass Sie haben es eben schon am Anfang zitiert, als Sie gesagt haben, es klingt ja wie der König, der ja traditionell sehr weit zurückgeht in aristokratische Zeiten, wo das alles Hoftheater und Hofuniversitäten waren und zum Ruhm und Glanz der jeweiligen aristokratischen regionalen Entität diente. Ja, aus dieser Zeit haben wir diese extrem reiche Kulturlandschaft übernommen. Und weil das so traditionell ist und weil dort zum Beispiel das Format Theater oder Schauspiel oder Oper oder Ballett, um jetzt nur mal bei der darstellenden Kunst mit den traditionellen Formaten zu bleiben, ist, sieht man so, wenn Menschen aus anderen Kulturräumen und aus anderen Kontinenten hierher kommen, dann ist das nicht automatisch auch deren Format. Dann ist das nicht das, was die suchen, wenn sie ein Kulturangebot suchen. Und das sind Hürden, die man, glaube ich, erstmal zur Kenntnis nehmen muss. Und wenn wir zur Theatertreffen-Jury kommen, dann ist das natürlich auch erstmal ein Spiegelbild von den Menschen, die irgendwann mal in ihrem Leben beschlossen haben, Theaterkritiker zu werden und Theaterkritikerin zu werden. Und das beschränkt sich oft oder hat sich sehr lange eben wiederum auf den Bereich von bildungsbürgerlicher Herkunft aus dem deutschsprachigen oder europäischen Raum her beschränkt, dass wir auch, wenn wir auf die Theaterkritik als Ganzes gucken, sagen müssen, das ist kein sehr besonders diversifizierter Bereich. Ja, und insofern fällt uns das schwer. Es fällt uns schon schwer, junge Menschen zu finden für die Theatertreffen-Jury, weil es immer weniger Nachwuchs im Bereich der Theaterkritik gibt, weil es in den Medien immer weniger Platz und immer weniger Interesse für Theaterkritik gibt. Also das ist schon etwas, was jetzt sozusagen nicht bei uns anfängt, sondern wenn wir uns auf die Suche begeben, um so eine Jury zu diversifizieren, auch erstmal an die natürlichen Grenzen des Gewerbes und der Kulturlandschaft stoßen. Das ist bedauerlich. Das will ich überhaupt nicht damit rechtfertigen, für uns ist es ein großer Ansporn, immer wieder zu schauen, was können wir dazu beitragen? Zum Beispiel, dass es eine Diversifizierung oder mehr Nachwuchs in diesem Bereich gibt. Wir bieten mit dem Theatertreffen ja auch das Theatertreffen-Blog an. Das ist ein Angebot für junge Journalistinnen und Journalisten oder solche, die es werden wollen, tatsächlich sich auszuprobieren im Bereich der Theaterkritik. Und es gibt auch tatsächlich einige Theaterkritikerinnen und Kritiker in Deutschland, die irgendwann mal an diesem ja auch schon seit einiger Zeit bestehenden Theatertreffen-Blog teilgenommen haben. Also wo das Theatertreffen mit diesem Blog Teil der Berufsinitiation war. Ne? Dass das im Bereich von Menschen mit Sehbehinderung oder blinden Menschen noch nicht weiter ist, hat nach meinem Kenntnisstand auch wirklich viel damit zu tun, dass es eben, glaube ich, wenige Menschen gibt, die in dem Bereich als Theaterkritikerinnen und Kritiker arbeiten. Die zusätzliche Anforderung, also ich hoffe natürlich auf Widerspruch und werde mir sofort alle Namen mitschreiben, die es dazu zu nennen gibt und die mir gar nicht bekannt zu sein scheinen. Aber die Anforderung an ein Theatertreffen JurorInnen ist auch, ein ganzes Jahr lang ziemlich viel rumzureisen und sich diese ganzen Stücke, die im deutschsprachigen Raum Schweiz, Österreich, Deutschland herauskommen, auch anzuschauen. Ein Theatertreffen JurorInnen sieht etwa zwischen 200 und 350 Stücke pro Jahr, 300 sagen wir pro Jahr, 200 und 300 Stücken pro Jahr. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung, die für Menschen nicht nur mit Sehbehinderung, sondern auch mit anderen Formen von Behinderung natürlich auch eine Herausforderung ist, die müssten wir meistern. Ich würde aber nicht behaupten, dass wir sie dann nicht meistern würden oder wollen würden, wenn wir tatsächlich mal in der Lage sind, zu sagen, hier haben wir jemanden, der dafür in Frage kommt.
Das ist eine sehr komplexe Frage und ich glaube auch, Sie sind darauf jetzt ziemlich gut eingegangen, dass es auch zum Beispiel bei den Schulen liegen könnte. Das ist aber natürlich nicht das Einzige, sondern es kommt natürlich auch auf die Stücke an, ob die an sich zugänglich sind. Und da stehen wir ja vor einer großen Barriere, was zumindest Blindheit und Sehbehinderung angeht, dass die Stücke, die mit Audiodeskription gezeigt werden, in Deutschland, Schweiz und Österreich doch sehr wenige sind. Ich weiß gar nicht, ob man im Jahr auf 300 kommen würde. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Wir hoffen, dass wir Ihnen auch mit Feedback Sie ein bisschen anschubsen konnten. Wir freuen uns zu hören und zu sehen, was daraus wird.